Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das klare Votum der Iren für die Homo-Ehe hat die Diskussion in Deutschland neu belebt. Das CDU-Präsidiumsmitglied Spahn sagte der Zeitung Die Welt, man sollte denken, was die katholischen Iren können, können wir auch. Justizminister Maas von der SPD äußerte sich gegenüber Spiegel Online skeptisch. Er rechnet nicht damit, dass Homosexuelle in absehbarer Zeit in Deutschland Ehen mit allen Rechten und Pflichten eingehen können. Für eingetragene Partnerschaften gelten zum Beispiel bei Adoptionen noch nicht dieselben Rechte.
Die Iren haben sich entschieden, ja zur Homo-Ehe. Jetzt fordern Grüne und Linke auch in Deutschland die volle Gleichstellung schwuler und lesbischer Paare.
Ganz klar, Angela Merkel kann das in Deutschland nicht mehr aussetzen. Wir brauchen die vollständige Gleichstellung. Gleiche Liebe verdient gleichen Respekt und selbstverständlich auch gleiche Rechte.
Wir fordern die volle rechtliche Gleichstellung. Das heißt also auch, das Adoptionsrecht muss gesichert werden. Und insofern sagen wir, mit der Öffnung der Ehe, mit dem Gesetzentwurf, den wir dazu vorgelegt haben, wäre die beste Möglichkeit, um die rechtliche Angleichung hinzukriegen.
Bereits in der kommenden Woche will die Bundesregierung über einen Gesetzentwurf von Justizminister Maas beraten. Er will weitere Angleichungen im Zivil- und Verfahrensrecht. Etwa wie die Möglichkeit einer Bescheinigung für homosexuelle Paare, die im Ausland eine Partnerschaft auf Lebenszeit eingehen wollen. Eine Bescheinigung, dass es in Deutschland keine rechtlichen Hindernisse dagegen gibt. Mehr lässt der Koalitionsvertrag aber derzeit nicht zu. Zur Wahrheit gehört momentan aber auch, in der Koalition mit CDU/CSU ist eine vollständige Gleichstellung leider nur schwer realisierbar. Im Koalitionsvertrag konnte man sich darauf nicht verständigen. Auch in der Union gibt es Mitglieder, die sich für eine Gleichstellung homosexueller Partnerschaften aussprechen. Aber in dieser Legislaturperiode ist das wohl undenkbar. Aus CSU-Kreisen heißt es, mit uns ist eine völlige Gleichstellung nicht zu machen.
Die BND-NSA-Affäre sorgt nach wie vor für Unfrieden in der Koalition. Die SPD dringt weiter darauf, dass der Bundestag Einsicht in die Liste mit Suchbegriffen erhält, mit denen der BND für den US-Geheimdienst NSA Spionage betrieben hat. In welcher Form Einsicht genommen werden soll, muss laut SPD jetzt bald geklärt werden. In der Union hat das Verärgerung ausgelöst.
Wen hat der BND im Auftrag der US-Geheimdienste ausspioniert und wer soll überprüfen, ob dies rechtmäßig war? Der Streit um die Offenlegung der NSA-Suchbegriffe der sogenannten Selektoren geht in eine neue Runde. Die SPD-Generalsekretärin setzt eine Frist. Ich erwarte, heißt es, dass das Kanzleramt bis zur nächsten Sitzungswoche endlich Klarheit darüber schafft, wie der Bundestag in geeigneter Art und Weise die Selektorenliste prüfen kann. Sprich, bis zum 8. Juni soll es soweit sein. Ein Aussitzen der Affäre, so Fahimi Richtung Kanzleramt, werde es mit der SPD nicht geben. Zwar rudert SPD-Chef Gabriel noch am Abend ein Stück zurück, will das nicht als Zuspitzung verstanden wissen, doch in der Union reagiert man verärgert.
Ich habe den Eindruck, dass Frau Fahimi noch nicht erkannt hat, dass die SPD mittlerweile wieder in Regierungsverantwortung ist und es keinen Sinn macht, zu versuchen, Opposition in der Regierung zu spielen.
Auf eines könnten die Koalitionsparteien sich wohl einigen. Die Selektorenlisten gehen demnach nicht an den Untersuchungsausschuss, sondern werden von einem Ermittlungsbeauftragten eingesehen aus Gründen der Geheimhaltung. Ein Vorschlag, den die Opposition vehement ablehnt.
Es ist ein Versuch der Aufweichung unserer Rechte als Parlament, der parlamentarischen Kontrolle. Und insofern müssen wir das ablehnen. Wir sind überhaupt nicht verfügungsberechtigt, hier dieses scharfe Schwert zu entkräften, nur weil das der Bundesregierung irgendwie unangenehm ist.
In allen Parteien gibt es Stimmen, die eine Reform der Arbeit des BND fordern. Der Weg dahin aber ist wohl noch steinig. Denn es droht ein Vertrauensverlust auf mehreren Ebenen. Innerhalb der Koalition, wo die Kanzlerin und ihr Vize Gabriel auch noch andere politische Konflikte lösen müssen. Und im Verhältnis zu den USA, wo man den deutschen Streit um die Veröffentlichung von Geheimdienstdaten genau beobachtet.
Russland erhöht den Druck auf Nichtregierungsorganisationen. Ungeachtet internationaler Kritik setzte Präsident Putin ein entsprechendes Gesetz in Kraft. Es ermöglicht der Staatsanwaltschaft, sogenannte NGOs für unerwünscht zu erklären und auf eine schwarze Liste zu setzen. Bürgern, die mit ihnen zusammenarbeiten, werden Strafen angedroht. Kritik kommt von den USA, der EU und von Menschenrechtlern.
Jetzt ist es amtlich. Das Gesetz, mit dem Präsident Putin die Arbeit internationaler Nichtregierungsorganisationen in Russland einschränkt. Das Gesetz, das mit nur 3 Gegenstimmen in der russischen Duma verabschiedet wurde, ermöglicht es den Behörden, diese Organisationen ohne Vorwarnung auf eine schwarze Liste zu setzen, falls sie nach deren Ansicht eine Bedrohung für die Sicherheit des Staates darstellten. Außerdem droht es Bürgern, die sich mit solchen sogenannten unerwünschten Organisationen einlassen, mit hohen Geldstrafen oder sogar mit Gefängnis, erklärt Sergei Nikitin von Amnesty International. Schritt für Schritt wird die Meinungsfreiheit in diesem Land erstickt. Das Leben für Menschenrechtsaktivisten und jene, die die Menschenrechte in diesem Land schützen, wird jetzt noch schwieriger werden. Denn sie werden jetzt damit zu tun haben, sich selbst zu schützen. So können sie nicht ihre eigentliche Arbeit machen. Und ich glaube, das ist genau der Plan des Kreml. Mit Aktionen wie dieser, der sterbende Schwan in Ketten, hatten Menschenrechtsorganisationen bereits Anfang des Jahres auf die zunehmende Einschränkung der Rede- und Meinungsfreiheit in Russland hingewiesen und die Menschen wachrütteln wollen. Es ist ein harter Schlag gegen die russische Zivilgesellschaft. Indem das Gesetz die Handlungsmöglichkeiten internationaler Menschenrechtsorganisationen einschränkt und sie einschüchtert, entzieht es auch gleichzeitig russischen Menschenrechtsorganisationen ihre Partner. Und die fordern jetzt die internationale Gemeinschaft auf, das Gesetz zu verurteilen.
Die Polen bestimmen heute in einer Stichwahl, wer ihr neuer Präsident wird. Etwa 30 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen, sich zwischen Amtsinhaber Komorowski und seinem Herausforderer Duda zu entscheiden. Der nationalkonservative, euroskeptische Politiker hatte im ersten Durchgang überraschend viele Stimmen erhalten, die nötige absolute Mehrheit aber verfehlt. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr.
Er muss um sein Amt bangen, Präsident Bronisław Komorowski von der liberalen Bürgerplattform. Das hätte vor 2 Wochen noch niemand vorhergesagt. Doch sein Herausforderer Andrzej Duda von der Peace-Partei hatte wider Erwarten den ersten Wahlgang gewonnen. Die Peace gilt als nationalkonservativ und wenig liberal. Gegner dieser Partei protestierten drastisch. Wenn ich für die EU bin, für künstliche Befruchtung, dann werde ich eingesperrt. Der Ton wurde schärfer in den beiden Wahlkampfwochen. Der Amtsinhaber warnte vor einem Wahlsieg von Duda. Dann sind gefährliche Zeiten im Anmarsch. Jeder kann mit seiner Stimme entscheiden, ob Polen in Skandalen versinkt oder sich in der Welt lächerlich macht. Die Peace wiederum, angeführt von Jarosław Kaczynski, dem einstigen Ministerpräsidenten, warb gezielt um die Stimmen der sogenannten kleinen Leute, für mehr nationale Eigenständigkeit und prangerte die Politik der Regierung als Klientelpolitik an. Eine Regierung voller Versager, die nur ihren eigenen Interessen und Interessensgruppen dient. Viele wählen ihn womöglich einfach aus Protest gegen die Regierung. Wider Erwarten ist die Stichwahl also extrem spannend geworden.
Sollte Andrzej Duda tatsächlich gewinnen und sollten die Nationalkonservativen auch im Herbst bei den Parlamentswahlen erfolgreich sein, dann steht Polen womöglich ein tiefgreifender politischer Wandel bevor. Denn als vor 8 Jahren die Kaczynski-Brüder regierten, verschlechterte sich das deutsch-polnische Verhältnis und Polen galt in der EU als ziemlich isoliert.
Über das Wahlergebnis in Polen und die politischen Perspektiven halten wir Sie auf tagesschau.de auf dem Laufenden. In den USA sind bei 9 Protesten gegen Polizeigewalt mehr als 70 Menschen festgenommen worden. Auslöser der Proteste war ein Freispruch für einen weißen Polizisten in Cleveland. Er hatte vor knapp 3 Jahren zusammen mit mehreren Kollegen 2 unbewaffnete Schwarze nach einer Verfolgungsjagd erschossen. Der Richter hielt jedoch die Beweislage für nicht ausreichend, um den Polizisten wegen Totschlags zu verurteilen. Die Bundespolizei will Konsequenzen aus den Vorwürfen ziehen, ein Beamter habe Flüchtlinge misshandelt. Präsident Roman kündigte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung an, die Bundespolizei werde eine Beschwerdestelle einrichten. Jeder Mitarbeiter, dem Verdächtiges auffalle, werde sich außerhalb des Dienstweges an diese Stelle wenden können. Gegen einen Bundespolizisten wird ermittelt, weil er auf einer Wache in Hannover Flüchtlinge geschlagen und gedemütigt haben soll. Der Internetversandhändler Amazon versteuert seine deutschen Gewinne seit Mai nicht mehr in Luxemburg, sondern in Deutschland. Das sagte ein Unternehmenssprecher der Süddeutschen Zeitung. Die EU-Kommission prüft derzeit, ob Steuerdeals mit Staaten wie Luxemburg legal sind. Das Land gilt als Steueroase. Konzerne zahlen dort zum Teil nur Steuersätze von weniger als 1% auf die Gewinne.
Der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Marx, hat in seiner Pfingstpredigt zu Toleranz und Offenheit aufgerufen. Die Kirche könne und solle zeigen, dass Vielfalt bereichere, sagte der Kardinal im Münchner Dom. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, rief in seiner Pfingstpredigt Reformer und Konservative in der Kirche auf, stärker aufeinander zuzugehen. Pfingsten feiern Christen die Entsendung des Heiligen Geistes und die Gründung der Kirche.
Mit einem Sieg für Schweden und einem Debakel für Deutschland ist der diesjährige Eurovision Song Contest ausgegangen. Der Sänger Måns Zelmerlöw gewann mit seinem Titel Heroes vor Russland und Italien. Die deutsche Sängerin Anne-Sophie landete mit dem Titel Black Smoke mit 0 Punkten auf dem letzten Platz, genau wie Gastgeber Österreich. Insgesamt waren gestern in Wien Musiker für 27 Nationen angetreten.
Aufräumarbeiten und Erklärungsversuche am Tag nach dem Song Contest-Finale in Wien mit dem bitteren Ergebnis für Deutschland 0 Punkte. Anne-Sophie hat in der Nacht erklärt, die Teilnahme habe Spaß gemacht. Sie stehe ja erst am Anfang ihrer Karriere.
Und da freue ich mich auch sehr drüber. Trotzdem bin ich natürlich traurig, ist einfach klar.
Dass es für Black Smoke bei 0 Punkten blieb, liegt auch am komplizierten Vergabesystem. Nur die 10 am besten bewerteten Länder erhalten Punkte, die anderen gehen leer aus. Im Internet sind alle Jurywertungen sowie das Televoting veröffentlicht. Demnach landete Anne-Sophie gleich 4-mal auf dem undankbaren 11. Platz. Und sicher nicht, so die Experten, sei das Ergebnis ein politisches Votum gegen Deutschland.
Keine politischen Gründe, auf keinen Fall. Ich glaube, es geht hier einfach um Stimmungen, Musik. Hier waren 10 große Favoriten, die fast alle Punkte abgeräumt haben.
Allen voran der Topfavorit Måns Zelmerlöw aus Schweden, der den Song Contest gewann. Vor Polina Gagarina aus Russland, von manchen mit Buhrufen bedacht. Das Gastgeberland Österreich blieb wie Deutschland punktelos, aber davon will man sich in Wien die Freude am Event nicht vermiesen lassen.
Wir haben uns bis nach China von unserer besten Seite gezeigt, wenn auch nicht von der besten musikalischen Seite.
Auch die Verbindung zu Deutschland sei nun enger, heißt es in Österreich, die Nachbarländer vereint im Null-Punkte-Schicksal.
Beim 68. Internationalen Filmfestival in Cannes werden zur Stunde die Preise verliehen. Um die Trophäe haben in diesem Jahr 19 Wettbewerbsfilme konkurriert. Das Filmfest in Cannes gilt als eines der weltweit wichtigsten Festivals der Branche.
Die Anspannung war heute in Cannes und besonders vor Beginn der Preisgala deutlich zu spüren. Wer wird es? Werden wir es? Steht in vielen Gesichtern. In diesem Jahr war die Entscheidung mit besonderer Spannung erwartet worden. Es gab gleich mehrere Favoriten. Der Gewinner der Goldenen Palme, gerade erst wurde er bekannt gegeben. Die Goldene Palme erhält Dipan, ein Film über ein Flüchtlingsschicksal. Der Franzose Jacques Audiard schildert das Schicksal eines Mannes, einer Frau und eines Kindes aus Sri Lanka. Sie fliehen unter falschen Angaben nach Frankreich, versuchen in ihrer schäbigen Sozialwohnung in den Banlieues miteinander klarzukommen und ein neues Leben aufzubauen. Es geht nur mühsam voran. Sie stehen immer wieder kurz vor dem Scheitern, verzweifeln oft an der Gewalt, sind einsam. Eindrucksvoll, ohne falsches Pathos, zeigt Dipan, wie schwer es für Flüchtlinge ist, in der Ferne heimisch zu werden.
Zum Abschluss der Bundesliga-Saison hat der FC Bayern München die deutsche Meisterschaft gefeiert. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben das Frauen- und das Männerteam den Titel geholt. Auf dem Rathausbalkon präsentierten sie den Fans ihre beiden Schalen.
Ausnahmezustand am Münchner Marienplatz. Vor mehr als 15.000 Fans feiern die Bayern ihre beiden deutschen Meisterteams. Das erste gemischte Double in der Geschichte des deutschen Profifußballs.
Meine super Bundesliga-Saison gespielt, also das muss gefeiert werden mit den Fans. Und das ist schön.
Super, also allein die Fans, die machen so eine Stimmung, ist richtig geil. Und da kommen die ganzen Emotionen nochmal hoch und dann mit den Profis noch zusammen ist natürlich auch für uns was ganz Besonderes.
Mit der 25. deutschen Meisterschaft bei den Männern haben die Bayern die Muskeln spielen lassen. Dennoch schwingt ein wenig Wehmut mit, aufgrund der verpassten Titelchancen in Champions League und DFB-Pokal. Auf dem Rathausbalkon wird diese aber einfach weggelächelt.
Wenn du gewinnst den Pokal oder Champions League, dann dein Tag, du kannst hier. Die Leute sind mehr happy.
Nach gut 1,5 Stunden ist der Feierspaß dann zu Ende. Die letzten 90 Minuten in dieser Saison für die deutschen Fußballmeister der Männer und Frauen.
Der SV Darmstadt 98 kehrt nach 33 Jahren in die erste Fußball-Bundesliga zurück. Der Zweitligist machte heute mit einem 1:0 gegen St. Pauli als Tabellenzweiter hinter Ingolstadt seinen Aufstieg perfekt. Ihm gelingt damit als 7. Club der Durchmarsch von der 3. Liga ins Oberhaus. Dritter in der 2. Liga ist zum Abschluss der Saison der Karlsruher SC, der 1860 München mit 2:0 bezwang. Er geht damit in die Relegation gegen den Hamburger SV. Die beiden Spiele werden am 28. Mai und 1. Juni ausgetragen. Und einen Trainerabgang gibt es zum Saisonfinale auch noch. Huub Stevens wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim VfB Stuttgart nicht verlängern. Stevens sehe seine Rettungsmission als erfüllt an, erklärte Sportvorstand Dutt heute im Sender Sport 1. Einen Nachfolger nannte er nicht. Ein Trainerwechsel steht offenbar beim FC Schalke 04 bevor. Nach übereinstimmenden Medienberichten trennt sich der Club von Trainer Roberto Di Matteo. Nach dem 0:2 gestern beim Hamburger SV war Schalke auf den 6. Platz abgerutscht.
Nico Rosberg gewinnt den großen Preis von Monaco vor Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Hamilton ist dabei der große Verlierer, denn der Titelverteidiger startet von der Pole Position, verteidigt die Führung und dominiert fast das gesamte Rennen über. Wenige Runden vor Schluss führt nach diesem Unfall das Safety Car das Feld wieder zusammen. In dieser Phase wird Hamilton von seinem Team zum Reifenwechsel beordert und verliert dabei die Spitzenposition. Weil sich seine Konkurrenten den Boxenstopp ersparen, kann Hamilton nicht mehr auf Platz 1 zurück und muss sich am Ende mit Rang 3 zufrieden geben. Nico Rosberg holt mit dem heutigen Sieg in der WM-Wertung auf Lewis Hamilton auf.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. Mai.
Der Ausläufer des Tiefs, das nach Norwegen zieht, erreicht in der Nacht den Nordwesten und wandert morgen weiter südostwärts. In der Nacht ist es teils aufgelockert, teils stark bewölkt und meist trocken. Im Nordwesten ziehen später dichte Wolken mit etwas Regen auf. Diese Wolken breiten sich morgen über die gesamte Nordwesthälfte aus und sorgen gebietsweise für etwas Regen. Zum Teil freundlicher Start in der Südosthälfte, Schauer und Gewitter folgen verbreitet. Der Wind wird schwach bis mäßig, bei Schauern und Gewittern sind stürmische Böen möglich. In der Nacht 14 Grad am Oberrhein und bis zu 5 Grad, wo es länger klar ist, im Nordosten. Am Tag 12 Grad in der Eifel und 23 Grad an der unteren Donau. Am Dienstag regnet es im Südosten zeitweise, sonst Sonne und Wolken, es fallen nur einzelne Schauer. Am meisten zeigt sich die Sonne an der Ostsee. Am Mittwoch ist es teils freundlich, teils stärker bewölkt, Schauer fallen kaum. Am Donnerstag ist es im Süden recht freundlich, im Norden viele Wolken. Dabei ist es windig und hier und da fallen Schauer.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit ersten Prognosen zur Präsidentenwahl in Polen. Außerdem Irland als Vorbild, die Debatte über die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.